Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Neid und Habsucht. Zwei weitere der sieben Todsünden. Am Anfang noch mal ein paar Worte zu diesem Begriff der sieben Todsünden überhaupt. Die Bibel kennt dieses siebener Team, Zorn, Neid, Habsucht und so weiter, eigentlich nicht. Es gibt da keinen Katalog von sieben Sünden, die Todsünden genannt würden, und es wären genau diese sieben. Diese Liste der sieben Todsünden entstand irgendwie im Mönchtum der frühen Kirche. Zuerst waren es nur sechs. Da hat irgendjemand mal eine Liste gemacht, sozusagen von den Hauptlastern oder Hauptherausforderungen für diese Brüder, die da zusammen irgendwie im Kloster leben. Und um 600 herum hat Papst Gregor dann diese Liste um eine erweitert und sie zu so einer allgemeinen Morallehre fürs Volk gemacht. So. Also wenn wir heute oder wenn wir in dieser Reihe über die sieben Todsünden reden, dann wollen wir das nicht so verstanden wissen, als ob wir meinten, es gäbe aus biblischer Sicht sieben Sünden, die ganz besonders schwer wiegen, und es seien diese sieben. So. Wir greifen die sieben aber mal auf, weil die Menschen vielleicht nicht ohne Grund den Eindruck hatten und haben, genau diese sieben müsste man mal in den Fokus nehmen. Und weil sie halt auch in Medien und Kultur irgendwie schon fast zu Begriffen geworden sind, die jeder kennt. Ihr kennt vielleicht den Kinofilm Sieben, wo Brad Pitt irgendwie da jemanden jagt, der irgendwie die Leute umbringt, die diese sieben Todsünden begangen haben oder so. Oder es gibt Theateraufführungen. Also, wir haben gedacht, das ist gut, wir nehmen diese sieben einfach mal. Vielleicht kennt ihr auch die Psychologen unter euch oder Leute, die sich gern mit so Sachen beschäftigen, das Buch Das Enneagramm. Da drin ist auch eine alte monastische Lehre, so ein bisschen verwurstet, die zu diesen sieben Wurzelsünden, so nennt sich da, noch zwei weitere dazu tut, nämlich die Angst und, jetzt muss ich nachschauen, ist mir aufgeschrieben, die Lüge, und dann daraus so eine Persönlichkeitslehre entwickelt. Also sozusagen neun verschiedene Persönlichkeitstypen, die so ein bisschen den Hang haben, einer dieser Kräfte besonders nachzugeben. Ja, so. Wer sowas interessiert, kann man mal lesen. Ist ganz, ganz interessant. Und es dreht sich irgendwie um diese sieben Todsünden, also im Hintergrund nur, und plus diese zwei weiteren. So, wie auch immer. Den Namen Todsünden haben sie vielleicht verdient, wenn dann deshalb, weil es tatsächlich zerstörerische Auswirkungen im Leben haben kann, wenn diese Kräfte so richtig durchschlagen. Kann ganze Gesellschaftsformen unterwandern und kaputt machen. So, und alle sieben, das hat Kirstin letztes Mal auch versucht, für den Zorn so ein bisschen deutlich zu machen, haben auch ihre positiven Seiten. Also, ja, Zorn kann ja gut sein. Zorn kann Missstände beseitigen. Weil ich wütend über etwas werde, ändere ich etwas. Oder, jetzt mal eins herausgegriffen von später, die Völlerei. Das wäre so die Maßlosigkeit. Ne? Die gesunde Variante davon wäre Genuss. Und Genuss an sich ist nicht schlecht. Man könnte also mal, um es provokant zu sagen, vielleicht so sagen, Alkoholgenuss ist gut. Hat Jesus getan. Alkoholmissbrauch ist das, was gefährlich wird. Maßlosigkeit kann Leben töten. So, also alle sieben sind eigentlich sozusagen Übertreibungen von etwas, was positive Aspekte auch hat. Und bei den heutigen zwei ist es so ähnlich, ich werde das auch nachher erklären. So, also es geht heute um Neid und Habsucht. Die beiden haben ja irgendwie miteinander zu tun, deswegen packen wir sie in eine Predigt. Bei beiden geht es um was, was du nicht hast, aber gern hättest. Und beide Begriffe muss man eigentlich nicht groß erklären. Wir wissen, was gemeint ist. Ich tue das trotzdem. Erstens, weil ich sonst gar nicht genau weiß, was ich hier die ganze Zeit reden soll. Und zweitens, weil wir dann auch ein bisschen schärfer nochmal in den Blick bekommen, welche Art von negativen Kräften diese beiden beschreiben. Also erstmal die Habsucht. Die Habsucht dreht sich um eine Sache, die ich haben will. Also sagen wir Geld, hier oben ist das gelbe Auto da. Ist es gelb? Ja, es ist gelb. Wohlstand. Es könnten auch andere Dinge sein, nach denen ich fast Sucht entwickle. Also, wir bleiben jetzt mal beim Geld. Ich möchte mehr verdienen. Das wäre noch keine Habsucht. Irgendwie reden hier unheimlich viele Leute. Das ist ganz ungewohnt. Also Murmel. Ich glaube, irgendwie ist es hier woanders nicht in Ordnung. Das ist doch ein Auto. Also wenn das kein Auto ist, das ist ein gelber Sportwagen und ihr seht jetzt halt vorne den großen Scheinwerfer und links wäre das Rad. Also jemand schaut durch ein Schlüsselloch, ja, und sieht dieses Auto des Nachbarn. Du kannst ja mal dasselbe, in das nächste Bild reinklicken. Mach mal das nächste, obwohl es erst zu Neid gehört. Ach nee, das geht gleich. Doch mal einfach, drück einfach mal. Genau. So, ja? Das ist die andere Perspektive, die schaut da durch. Also, wo war ich? Habsucht dreht sich um die Sache, die ich haben will. Und jetzt einfach mehr haben, also sagen wir mal, ich möchte mehr verdienen, ist ja noch nicht Habsucht. Habsucht wäre, ich möchte dann noch mehr und dann noch mehr und dann möchte ich eigentlich noch mehr. So. Damit, dass ich also die Sache bekomme, geht das Gefühl, dass ich etwas brauche, nicht weg. Mein Wunsch ist nicht gestillt, es endet nicht damit, das wäre Habsucht. Auf jeden Fall geht es um die Sache, die ich haben will und Neid liegt mehr auf der anderen Ebene. Neid liegt mehr, dreht sich mehr um den Menschen, der die andere Sache hat, die ich haben will. Also sozusagen Habsucht wäre ein extrem positives Gefühl gegenüber einer Sache, die ich haben will und Neid wäre mehr ein extrem negatives Gefühl gegenüber jemandem, der die Sache hat. Bei der Habsucht meine ich, das Leben wäre besser, wenn ich etwas hätte. Und beim Neid meine ich, das Leben wäre besser, wenn sie etwas nicht hätte. Das Ferienhaus. Ja, weil ich es schon nicht habe. Es dreht sich nicht um, also man ist sozusagen nicht neidisch auf das Ferienhaus, man ist neidisch auf die Person, die es hat. Gut. Habsucht ist die Sucht des Habens. Neid wäre, ich habe mal versucht, das zu beschreiben, eine Missgunst, die aus dem Vergleichen herauskommt. Zwischen mir und ihr oder ihm. Und beides steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem, was ich wirklich habe. Also man kann nicht sagen, die Ärmsten, die am wenigsten haben, sind auch am meisten neidisch, hätten sie ja viel Grund, oder am habsüchtigsten. Wenn es da Unterschiede gibt, dann habe ich fast eher das Gefühl, je mehr jemand hat, desto mehr könnte er zur Habsucht tendieren. Neid auf jeden Fall hat ganz wenig damit zu tun, mit dem, was ich selber habe. Es hat viel mit dem zu tun, mit wem ich mich vergleiche. Also, wenn du ein Managergehalt beziehst, das 5-mal so hoch ist wie das deines Nachbarn, aber in deiner Firma bekommt plötzlich der Kollege die Beförderung, mit der du gerechnet hast, und jetzt verdient er das Doppelte wie du, dann könnte es sein, dass du Neid entwickelst, obwohl du immer noch 5-mal so viel verdienst wie dein Nachbar, der auf dich neidisch ist. Also Neid hat nicht wirklich etwas damit zu tun, was ich habe, sondern nur im Vergleich mit dem anderen. Kommt auf jeder Ebene vor, in jeder Gesellschaftsschicht, in jeder Lebenslage kommen Neid und Habsucht, würde ich einfach mal denken, gleichmäßig vor. Wahrscheinlich gibt es da auch Erhebungen zu. So, ich habe mal überlegt, wo mich das eigentlich betrifft. Also ich denke, für Habsucht bin ich ein bisschen empfänglich. Ich kenne das Gefühl zum Beispiel ganz gut, wirklich zu meinen, wenn ich etwas Bestimmtes hätte, würde das Leben besser sein. Also auch glücklicher. Das Leben ist ja wirklich, wirklich besser, wenn irgendwie Fernseh plötzlich scharf ist und nicht mehr so schwummrig oder so. Aber ich wäre tatsächlich dann zufriedener und glücklicher. Und dann, wenn ich es dann habe, dann möchte ich irgendwie das Nächste. So, weil sich das Glück zu meiner Überraschung, und ich bin tatsächlich dann jedes Mal neu überrascht, nicht so richtig einstellt. Also jedes Mal bin ich verblüfft. Also ich kenne das Gefühl, meine Unzufriedenheit würde sich in Zufriedenheit verwandeln, wenn ich etwas Bestimmtes hätte. Also ich bin materialistischer, als mir lieb sein kann, fürchte ich. Beim Neid habe ich zuerst gedacht, das ist eigentlich gar nicht so meins. Also ich kann eigentlich ganz gut Leuten Sachen gönnen, habe ich gedacht. Also ich sehe zum Beispiel auffällig oft, habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, Porsche-Fahrer. Ich finde, dass die zugenommen haben. Ich weiß nicht, also nichts. Ja, dass es mehr von denen gibt, ich weiß nicht. Und Recherchen ergeben, dass die Autos nicht günstiger geworden sind. Irgendwie gibt es mehr, finde ich. An jeder Ecke fährt jemand irgendwie Porsche. So. Und das ist was, wo ich denke, hätte ich doch auch gern. Aber eigentlich entwickle ich nicht Neid. Ich missgönne es dem Typen nicht, der Neid wäre, wenn ich denke, es würde mir besser gehen, er hätte auch keinen. ich entwickle eigentlich keine negativen Gefühle gegenüber jemandem, der reich ist. Kann ich einfach so ein bisschen so sagen. Hätte ich zwar gern, das ist mehr die Habsuchtgeschichte, aber dass es er auch nicht hat, gibt mir jetzt nichts. Dann habe ich gedacht, naja, aber wenn ich an nicht materielle Werte denke, dann kenne ich Neid. Also zum Beispiel, wenn es um Erfolg geht oder um Ehre. Wenn jemand etwas besser gelingt als mir und wenn es um etwas geht, was ich auch gerne gut können würde. Also wenn ihm irgendwas gelingt, was mir jetzt wirklich egal ist, dann bin ich auch nicht neidisch. Aber ich kenne das Gefühl, ich wünschte mir, er hätte nicht so viel Erfolg. Denke mir, es würde mir besser gehen, hätte er nicht so viel Erfolg. Also kennt ihr diese abartige Freude oder diese Hoffnung, dass es jemand vielleicht doch nicht so gut gelingt? Was hat er jetzt? Du wünschst ihm nicht irgendwie was Schlimmes an den Hals, du wünschst ihm nur so ein bisschen Mittelmäßigkeit. Bisschen weniger Glück in dieser Sache, oder? Ich erinnere mich an früher. Und habe nachgelesen, das stimmt tatsächlich. Männer finden es manchmal ganz nett, wenn die Freundin eines Kumpels nicht so gut aussieht. Also, ich habe gelesen, bei Frauen sei das anders. Frauen seien neidisch auf das Aussehen der anderen Frau. Männer seien mehr neidisch auf das Aussehen der Freundin des Kollegen. Ja? Warum? Das ist ziemlich niveaulos, ich weiß. Aber im Prinzip sagt die hübsche Freundin ja etwas über den Wert des anderen aus und über die Liga, in der er spielt, aussehenstechnisch, sage ich mal. Sozusagen die hübsche 17-Jährige kann alle haben. Und wenn sie jetzt tatsächlich meinen Kumpel Michael nimmt, was sagt das dann über mich? Kommt der besser an? Wenn dieser Michael ein Typ ist, der sowieso in einer anderen Liga spielt, ja, der irgendwie als Model arbeitet oder so, dann bin ich wieder nicht mehr neidisch, weil das mit dem vergleiche ich mich nicht. So, okay. Also Neid ist doch etwas, was auch in meinem Leben vorkommt. Also es geht immer dabei ums Vergleichen. Ich habe mal einen Sternartikel gefunden, wo aufgelistet ist, was es alles für Sorten von Neid gibt. Ich erkläre die ganz kurz. Also, da war die Rede von Abstandsneid. Das sei der Neid gegenüber demjenigen, der karrieremäßig weiterkommt und die Angst davor, dass sich meine soziale Niveau und Seins voneinander entfernt. Es gibt emotionalen Neid. Leute, die neidisch darauf sind, dass andere es bessere Beziehungen in Familie oder Freunden haben. Ja? Also wo irgendwie Familie gesünder ist oder sowas. Wo die Emotionen irgendwie besser harmonieren oder so. Leute, die darauf neidisch sind, dass es dem anderen in seiner Familie gut geht und mir nicht. Führerneid, also es ist der Neid auf Macht. Der andere bekommt Verantwortung und nicht ich. Futterneid ist wohl irgendwie eher übertragen zu verstehen jetzt in unserer Gesellschaft, aber tatsächlich so ein bisschen die Sorge, je mehr der andere hat, desto weniger kriege ich. So. Generationenneid, habe ich zuerst gedacht, was soll das sein? Tatsächlich gibt es das doch so, dass man auf die nächste Generation irgendwie neidisch ist sozusagen, weil die mehr Möglichkeiten haben, dass man irgendwie mal als junger Mensch gerade sowieso mal gegen die Älteren ist irgendwie oder andersrum. So vielleicht diese 68er als Beispiel gegen das Establishment. Ne? Und da wer schon mal da irgendwie zugehört, gegen den bin ich schon mal. Geschwisterneid, neidisch auf die eigene Schwester oder den eigenen Bruder, weil ein Konkurrenzkampf irgendwie zwischen uns herrscht. Wer kommt bei meinem Vater besser an? Kollegenneid, das habe ich ja eben beschrieben, ne? Der Kollege, der befördert wird oder überhaupt in der Abteilung, dass man sich Erfolge nicht so richtig gönnt und so ein bisschen gegeneinander arbeitet, kann Mobbing daraus entstehen. Sexualneid, das Gefühl, in dieser Hinsicht, in dieser Sparte des Lebens zu kurz zu kommen und das Gefühl zu haben, dem geht es richtig gut mit dieser Sache. Wirtschaftsneid, also neidisch zu sein, einfach auf Leuten, denen es besser geht, aber so mehr in Gesellschaftsschichten gedacht. Ich bin gegen Mercedes-Fahrer. Ja, so irgendwie, wenn die schon in meinem Rückspiegel sind, dann so, ja, dann habe ich den gleichen eingeordnet. Gibt's ja Mercedes-Fahrer, also sagen wir Ferrari-Fahrer. Wirtschaftsneid und sogar Zukunftsneid. Leute, die neidisch sind, weil ein anderer noch mehr vom Leben erwarten kann. Vielleicht, weil er einfach noch länger lebt. Ja, so, Zukunftsneid. Okay, so, damit das jetzt nicht alles so an euch vorbeirauscht, machen wir jetzt mal einen ganz kurzen Break und hier vorne erscheinen zwei Fragen und ihr macht euch einfach mal kurz Gedanken darüber, was ist in eurem Leben, wo das vorkommt, weil mir wichtig ist, dass wir irgendwas Konkretes mitnehmen. dass jeder von für sich was mitnimmt. Also, wo gibt es in deinem Leben Tendenz zur Habsucht oder Tendenz zur Neid? Und halt mal irgendwie vielleicht zwei konkrete Worte fest bei der ersten Frage. Was raubt dir scheinbar Glück, wenn du es nicht hast? Von was denkst du, wenn ich es hätte, dann? Und das andere, welche Menschen gibt es in deinem Leben im Moment konkret, dem du etwas absolut nicht gönnst? Wo es nicht, wo du das Gefühl hättest, es ginge mir besser, wenn er das auch nicht hätte oder wäre oder könnte. Kurze Gedankenpause. Ihr habt jetzt nichts zum Aufschreiben da, aber ich dachte, zwei Worte hättet ihr euch vielleicht noch behalten können. Ich glaube, dass die Predigt heute, die ist ja nicht irgendwie groß schwierig zu verstehen. Aber sie kann eine Auswirkung haben, wenn wir an einer Sache irgendwie heute Nachmittag uns vornehmen, da werden wir unsere Verhalten ändern. Zum Beispiel gegenüber einem Menschen oder zum Beispiel gegenüber etwas, was ich meine, unbedingt haben zu müssen. So, wo liegen jetzt eigentlich die Grundübel bei dieser Sache, bei diesen beiden Sachen? Ja, warum ist das jetzt so dramatisch? Man könnte ja auch sagen, okay, so sind wir Menschen. Ja, wir wollen haben und wir gönnen es anderen nicht. Wir haben zumindest Schwierigkeiten oft damit. Und man muss ja auch sagen, Neid und Habsucht haben... setzen Kräfte frei, die unsere Gesellschaft oder ohne die unsere Gesellschaft wahrscheinlich nicht ihre ökonomische Kraft entwickelt hätte. Mindestens könnte man das auf den ersten Blick vermuten. Unser Wirtschaftssystem baut darauf, dass wir ständig irgendwie unseren Lebensstandard erhöhen wollen und haben wollen. Oder wie viel an Kunst, Kultur oder Wissenschaft, Entdeckung entstand nicht nur aus reiner Lust daran, sondern auch aus Neid oder Konkurrenzkampf. Also zum Beispiel die Mondlandung, diese wissenschaftliche Errungenschaft. Wenn man diese ganze Sache da so, sich so anschaut, dieser Konkurrenzkampf zwischen den Sowjets und der USA und wer ist zuerst im All und dafür sind wir dann die Ersten auf dem Mond oder was. Also das spielt ja damit rein, sozusagen, dass Neid und Habsucht irgendwie auch Leistung generieren, hervorbringen. Ja? Ich denke... das liegt daran, dass Neid und Habsucht wie die anderen auch positive Seiten haben. Oder man sozusagen sagen könnte, wenn ich die Neid vom Extrem runternehme, lande ich bei einem Begriff, der positiv ist. Also zum Beispiel die positive Version von Neid, die wäre vielleicht Bewunderung, aus der Motivation entsteht. Jemand anders hat etwas, kann etwas und ich bewundere ihn dafür und werde motiviert selber, das in meinem Leben auch zu erreichen. Wenn ich sehe, dass ein anderer ein Ferienhaus hat, muss ich ja nicht irgendwie anfangen, ihm einen Wasserschaden zu wünschen. Es könnte sein, dass ich anfange zu überlegen, wie komme ich auch zu einem Ferienhaus. Vielleicht lesen manche von euch oder kennen von manche von euch Tintenherz. Da wäre Farid ein Beispiel dafür. Der Staubfinger, den Feuerspieler da, den Feuerschlucker bewundert und ihm nacheifert und durch das Buch so nach und nach dieselben Fähigkeiten entwickelt, mit dem Feuer zu spielen. Okay, also die positive Seite von Neid wäre, oder die nicht extreme Seite von Neid wäre Bewunderung, aus der kann Motivation entstehen. Oder bei der Habsucht ist es so ähnlich, sagen wir mal, das Positive an der Habsucht ist, würde man vielleicht einen Wunsch nennen, aus dem Ehrgeiz entsteht. Ehrgeiz ist auch ein bisschen ein zwiespältiges Wort, wenn man sich es genauer anguckt, da steckt Geiz drin, aber gut. Also etwas zu erreichen im Leben ist ja nicht erst nicht schlecht. Auch Geld oder Wohlstand ist an sich ja noch nicht irgendwie per se verwerflich. Eigentlich sind das Ressourcen, mit denen man wirklich gute Dinge im Leben anstellen kann. Gutes Geld verdienen ist erstmal nichts Schlechtes. Gutes Geld verdienen wollen. Und die negativen Auswirkungen von dem Wunsch, etwas erreichen zu wollen, der zu Habsucht wird, und von der Bewunderung, die zu einem Neid wird, die allerdings sehen wir in unserer Gesellschaft schon stark. Ne? Also im Moment muss man ja nur Finanzkrise sagen und dann denkt man an Habsucht. Und was das anrichten kann, haben wir gesehen. Und ich rede übrigens nicht von der Habsucht irgendwelcher Bankenmanager-Leute. Ich meine mehr unsere, überhaupt unsere Habsucht, führt dazu, dass dieses Wirtschaftssystem irgendwann plötzlich kollabiert. Und was Neid anrichten kann, wie das Beziehungen vergiften kann, zwischen Kollegen oder wem auch immer, kennt ihr auch. Okay, jetzt, ich mache heute ab und zu mal einen Break, wo ihr überlegt oder einfach was lest. Jetzt kommen einfach ein paar Bibelstellen so nacheinander, zum Teil ganz einfache Aussagen, wie die Bibel über Neid und Habgier denkt. Lest sie einfach mal durch. Geldgier ist die Wurzel alles Bösen, stand zum Schluss da. Dieser Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen und deswegen ist er in dieser Absolutheit nur teilweise richtig. Also man würde ja mehr sagen, sehr vieles Böse entsteht aus Geldgier. Aber ich will jetzt auch mal fragen, okay, und woraus entsteht Geldgier? Was ist die Wurzel der Geldgier oder Habsucht eben oder Neid? Wo liegt der Grund, dass diese beiden Kräfte so destruktiv sind und im Mittelalter zu Todsünden erklärt wurden? Und jetzt schauen wir nochmal in Bibeltexte rein, nicht in die ihr gerade gesehen habt. In mehrere, es sind immer relativ lange Texte, da werdet ihr ein bisschen erschrecken, aber ich werde dafür nicht so viel zu den Texten sagen. In jedem dieser Texte taucht Neid oder Habsucht auf. Aber ich glaube, wenn wir so da durchgehen, werden sie uns helfen, irgendwie ein Gespür dafür zu kriegen, was ist eigentlich daran das so Destruktive? Wo liegt eigentlich die Wurzel des Problems? Denn es geht um die Wurzel des Problems. Neid und Habsucht sind sozusagen Symptome eines tiefer liegenden Problems. So, wir fangen ganz vorne an, wie sich das gehört, bei Adam und Eva. Bekannte Geschichte, trotzdem lese ich das kurz vor, die wichtigsten Verse. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß, dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Adam heißt übersetzt Mensch. Man könnte sagen, das, was hier passiert, ist so richtig typisch Mensch. Hier wird leider ein typisch menschliches Grundmuster irgendwie deutlich. Das erste Mal sozusagen, ganz am Anfang der Bibel wird beschrieben, wie das erste Mal der Mensch etwas haben will. Geht nur um diese Frucht, oberflächlich gesehen, was mich jetzt eigentlich gar nicht so reizen würde. Es geht ja auch nicht wirklich um die Frucht. Ne? Eigentlich geht es ja darunter um sein wie Gott. Und eine zischelnde Stimme hat ihr ins Ohr gesäuselt, dass Gott Geheimnisse hat. Dass Gott ihnen was vorenthält. Und zwar etwas, was man sich selber nehmen muss. Und dieser Augenblick, wo dieser Gedanke sich in der Menschheit breit macht, im Menschen breit macht, dass es mehr gibt als das, was man hat, da wird die Unzufriedenheit geboren. Und dieses Wort, das bleibt jetzt da vorne stehen bis zum Ende der Predigt. Unzufriedenheit. Weil ich sagen würde, mit der Unzufriedenheit bin ich sehr nah dran an der Wurzel für Habsucht und Neid. Und diese Unzufriedenheit entsteht aus dem Misstrauen gegenüber Gott hier bei Adam und Eva, ne? Er gönnt uns nicht alles. Er hat unser Vertrauen nicht verdient. Gott verarscht uns eigentlich. Ja, das Leben ist schon gut, aber es gäbe noch mehr. Und Gott hält da was vor uns weg. So. Das ist der Grund, warum die Bibel Habsucht im Tiefsten so verurteilt, weil sie aus einer grundlegenden Unzufriedenheit kommt. Und die kommt aus einem Misstrauen gegenüber Gott. Misstrauen gegenüber Gott. Unzufriedenheit kann übrigens auch eine gute Sache sein, ne? Also, aus Unzufriedenheit kann Kraft entstehen, etwas zu ändern. Hier geht es um so eine grundlegende Lebensunzufriedenheit, die daraus kommt, dass ich das Gefühl habe, Gott gönnt mir das nicht. So, dann ein Kapitel später geht es um Neid. Kain und Abel, lese ich auch kurz vor. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor deiner Tür, vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Diese beiden hier führen ja offensichtlich sogar eine Beziehung zu Gott. Aber sogar in diese Beziehung schleicht sich der Neid. Ne? Also jetzt mal ein bisschen übertragen gesagt, Gott mag meinen Bruder mehr als mich. Wird ja auch ein bisschen ungerecht, wenn man das liest, ne? Beide bringen da irgendwie Opfer und irgendwie wird das eine angeschaut. Kann man ja direkt ein bisschen sauer auf Gott werden, wenn man das hier liest, ne? Gott gönnt ihm mehr als mir. Gott hilft anderen, aber mir nicht. Oder so Gedanken in diese Richtung. Gott vergisst mich. Das Leben benachteiligt mich. Und letztlich ist es wieder Misstrauen. Misstrauen, dass Gott nicht fair ist. Und dann entsteht Neid und er entlädt sich hier in Gewalt. Gegen den Bruder, anderswo vielleicht in Mobbing gegenüber den Kollegen oder Gewalt gegen Schaufensterscheiben auf der Straße oder Gewalt gegen sich selbst. So, kommen wir ins Neue Testament. Vielleicht erinnert ihr euch, kam kürzlich in der Predigt vor, das Gleichnis dieser beiden Söhne. Habe ich jetzt keine Folie zu, fällt mir nur gerade ein. Wo der ältere Bruder neidisch darauf ist, dass der Vater, und der symbolisiert Gott, so eine Party für den jüngeren Bruder macht, der wieder da ist. Und er ihm das nicht gönnt. Und im Prinzip, und als der Vater sagt, warum feierst du nicht mit? Da sagt er, du gönnst mir nie. Du feierst mich nie irgendwie. Du schmeißt nie eine Runde für mich. So. Dieses Misstrauen gegenüber Gott hält mir was vor. Es taucht immer wieder auf. Jetzt auch in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, der reiche Kornbauer. Jesus erzählt, gebt Acht. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Jesus erzählt ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönn dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Also Jesus, finde ich, wird schon konkreter. Er bezeichnet hier Habgier, in diesem Gleichnis Habgier eigentlich gar nicht mal als Sünde, sondern er sagt, Habgier ist Dummheit. Das ist dumm. Der reiche Mann stirbt, und zwar nicht, das ist nicht die Strafe, ne? Hier wird nicht gesagt, Gott nimmt ihm das Leben, weil er sich da unten so nett einrichtet. Sondern hier ist gemeint, ja, das Leben endet eben. Plötzlich. Unvorhergesehen. So. Und Jesus findet es dumm, seine Sehnsucht nach Leben, nach Zufriedenheit. Dieser Mensch hier, dieser Kornbauer hier, der sehnt sich ja nach Zufriedenheit. Gönn dir Ruhe, iss und trink. Genieß das Leben. Das ist eigentlich super. Das Haus am See, ne? Dieser Song. Ja, sehne ich mich auch nach. Hätte ich auch gerne. Jesus sagt, nicht, dass das schlecht ist, aber er sagt, es ist dumm, diese Zufriedenheit in materiellen Werten zu suchen, denn du wirst sie darin nicht finden. Sie werden sie dir nicht geben. Habgier ist Dummheit. Es ist Zielverfehlung. Du lebst sozusagen eigentlich an dem, was das Leben dir geben könnte, vorbei. Und Zielverfehlung, das ist eigentlich das Wort, was die Bibel Sünde nennt. Die sieben Todsünden drehen sich um Handlungen. Die Bibel nennt Sünde eigentlich Dinge, wo ein Leben so haarscharf, aber eben doch an dem vorbeigeht, was wirklich Leben wäre. Und dann entstehen daraus diese Dinge vielleicht. Es ist die Suche nach Zufriedenheit und Glück am falschen Ort. So, und jetzt komme ich zu dem Text, den ich den besten finde. Matthäus 6, nochmal Jesus. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Es kommt was erstmal schwierig zu verstehen ist. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss die Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. So, Jesus bringt das auf den Punkt. Und er redet von diesem Schatz. Und dieser Schatz steht, würde ich mal sagen, für eine Quelle, aus der Zufriedenheit kommt. Aus der Glück kommt. Und Jesus sagt im Grunde, es ist gut, einen Schatz zu haben. Du brauchst einen Schatz. Du brauchst Reichtum. Nur sammle ihn bei Gott und sammle ihn nicht nur in der Form von Sportwagen, Aktien, Sonderzahlungen. Wenn du das hast, freue dich. Aber es kommt kein Leben aus ihnen. Keine Zufriedenheit. Warum? Zum einen, weil es unsicher ist, so wie bei den Bauern. Ne? Hier redet er von Motten und Rost, die das kaputt machen und Einbrechern und so. Und weil du diesen Schatz sowieso nur bei Gott finden wirst. So, und dann verschärft Jesus die Sache nochmal. Er sagt dann, du kannst diese Zufriedenheit nur bei einem finden. Er macht so eine Entweder-Oder-Gleichung auf. Also, du kannst dein Glück nicht bei Gott und dem Geld suchen. Denn das ist irgendwie, finde ich, so die Variante, die wir meistens gehen. Gott für den inneren Frieden und Erfolg für das äußere Wohlbefinden. Und dass wir auch äußerlich zufrieden sein könnten, das trauen wir jetzt Gott irgendwie nicht so wirklich zu. Dass er uns das, da fängt so unser Misstrauen an. Und Jesus sagt, du wirst keine Zufriedenheit bei Gott finden, wenn du sie gleichzeitig beim Geld suchst. Wenn du gleichzeitig denkst, naja, eigentlich finde ich sie doch eher da. Gott will ich allerdings nicht so ganz loslassen. So, ich rede nicht davon, dass die richtige Haltung dann ist irgendwie, ich verdiene kein Geld mehr, ich gönne mir nichts mehr, ich verzichte auf alles. Ja, wir haben gerade grüne, hässliche Fliesen rausgeklopft und Parkettboden da reingemacht. Das ist überhaupt nicht existenziell wichtig. Es ist einfach nur schön. Reiner Luxus, könnte man sagen. Ja, also ich will hier nicht irgendwie einem Leben das Wort reden, das absolut asketisch jetzt sei. Ja. Jesus sagt nur, wenn du da Zufriedenheit suchst, wirst du sie nicht mehr bei Gott suchen. Du kannst es nicht gleichzeitig. Dein Herz ist entweder da oder da. Und dann erklärt er diese Sache mit dem Auge. Und dahinter steckt ein Gedanke, ein Menschenbild sozusagen, so ein bisschen aus dem Jüdischen. Das Auge ist sozusagen das Fenster zur Seele. Ja? In den Augen spiegelt sich das Herz eines Menschen. In den Augen spiegelt sich, wer er wirklich ist. So. Die Augen reden entweder von einem Menschen, der innerlich zufrieden ist, oder einem, der gierig ist. Die Augen verraten, was jemand antreibt, wo wirklich sein Herz ist, was eigentlich seine Motivation ist. Also, das kennen wir ja manchmal so, ne? Wir erleben zwei Leute, sie sagen dieselben Dinge, aber beim einen haben wir das Gefühl, da steckt was anderes dahinter. Und ob man das jetzt in den Augen sieht, ja, vielleicht ein bisschen. Seine Ausstrahlung. Man könnte sagen, Jesus redet hier von Ausstrahlung. So, wenn die Sehnsucht eines Menschen nach Leben nicht gestillt wird, und Jesus behauptet, das kann eigentlich nur Gott. Wenn ein Mensch im Kern Gott gegenüber misstrauisch bleibt, ja, Gott gönnt mir das Leben nicht, und er wird es mir auch nicht geben, deswegen muss ich mir das selber erarbeiten, dann bleibt er, sagt Jesus, im Kern dunkel. Und dann hat das Auswirkungen auf sein Leben. Das strahlt aus. So. Egal, ob er reich oder arm ist, dumm oder intelligent oder erfolglos oder erfolgreich. Wenn ein Mensch aber seinen Schatz bei Gott hat und weiß, ey, ich lebe, ich werde leben, ich kann zufrieden sein, ich bin es auch, dann wird das aus seinen Augen leuchten, egal ob er reich oder arm ist, intelligent oder dumm, erfolglos oder erfolgreich. So, und jetzt machen wir nochmal so einen kurzen Break. Haltet nochmal einen Gedanken für euch fest. Ist diese Lebensunzufriedenheit, von der ich hier spreche, ist die so ein ständiger Begleiter, den du kennst? Und wenn du denkst, ja schon, dann mach dich nicht gleich selber fertig. Ich kenne ihn auch. So. Aber wo suchst du nach dem Glück? Wo suchst du nach dem, was dir jetzt diese Lebensunzufriedenheit endlich mal wegnimmt? Was ist das? Okay. Die Sehnsucht nach Glück ist gut. Die Sehnsucht nach Leben ist gut. Die Sehnsucht nach Wertschätzung, nach Gesundheit, nach funktionierende Beziehungen, nach Genuss, nach all dem, was man sich so wünscht, ist gut. Gott weiß sogar, dass wir diese Dinge brauchen und dass das Leben schwer ist ohne. Gott verspricht uns allerdings nicht, dass alles so laufen wird, wie wir uns das wünschen. Und er sagt, die Zufriedenheit wirst du nicht finden, indem du alle diese Dinge hast. Neid und Habsucht sind sozusagen Symptome für das, dass ich meine Sehnsucht, die gut ist, an einer falschen Stelle stille. Und wenn es keinen Gott gibt, also keinen, der Adam, dem Menschen, alles gönnt, nichts verheimlicht, Menschen liebt und ihnen das Leben gibt, wenn es diesen Gott nicht gibt, dann können wir tatsächlich nur versuchen, aus dieser Predigt so viel mitzunehmen, dass wir sagen, okay, ich muss meine Sehnsucht in diesen Dingen stillen, aber ich werde versuchen, ein bisschen weniger raffgierig zu sein. Ich werde versuchen, auch mal zu sagen, okay, jetzt ist es auch mal gut und ich werde es anderen Leuten nicht missgönnen und ich werde es auch nicht auf andere Leute kosten. So, das ist schon gut. Aber mehr ist dann eigentlich nicht drin, wenn es diesen Gott nicht gibt. Oder wenn es ihn gibt, aber es durchaus Grund gäbe, ihm zu misstrauen. Wenn es ihn aber gibt und er so ist, wie Jesus ihn beschreibt, und Jesus solche Sätze hier ernst meinte. Machen wir die nächste Folie. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und dann macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Also, wo ist dein Herz? Und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Dann wird euch Gott auch nicht hängen lassen bei den Dingen, die ihr braucht. So, wenn das wahr ist, dann frage ich dich jetzt konkret, oder dann denk nochmal konkret an die Dinge, an die du am Anfang gedacht hast. Wo hast du Tendenzen zur Habsucht? Also, wo erwartest du von einer Sache, die du haben könntest, Glück? Und das andere war ja die Frage, ne, welchen Menschen gegenüber empfindest du echt irgendwie schlechte Gefühle, einfach nur, weil er hat, was er hat oder kann, was er kann oder so. Und ich glaube, bei Gott Zufriedenheit zu suchen und zu finden, wird nicht funktionieren, ohne dass wir an diesen anderen Punkten Dinge loslassen. Also mein konkreter Gedanke wäre, wärst du bereit, an den Punkten, an die du da am Anfang gedacht hast, etwas loszulassen? Sprich, wärst du bereit, die Idee loszulassen, bei dieser Sache, die du da unbedingt haben willst, da werde ich das Glück finden? Oder wärst du sogar bereit, die negativen Gefühle gegenüber jemandem loszulassen, der und vielleicht fängst du einfach an zu beten, dass Gott dir hilft, diesen Menschen das zu gönnen, auch wenn es dich noch so wurmt eigentlich. Ich glaube, dass das Loslassen an diesen Punkten auch, also dass es nicht ohne dieses Loslassen geht, dass ich bei Gott eine Zufriedenheit finde, die über das hinausgeht, was Materielles oder so mir geben kann. Bete doch mal um Zufriedenheit. Bete doch mal darum, dass es dir nicht mehr so wichtig ist, ob du es bekommst. Und wenn du es hast, wirst du es genießen. Schau doch mal, ob Gott dir helfen kann, das Haben wollen und das Neiden loszulassen. Und ob du danach vielleicht sogar ein bisschen glücklicher bist, als wenn der andere sein Ferienhaus wirklich verliert oder du den Porsche endlich bekommst. Vater, ich glaube dir, dass man dir vertrauen kann. Und ich bete, dass du uns hilfst zu sehen, was es bedeuten würde, was es bedeuten kann, Zufriedenheit bei dir zu finden. Ich glaube daran und habe das ja schon erlebt, dass Zufriedenheit irgendwie nicht aus diesen Dingen kommt. Aber ich bete, dass du uns das zu einer realen Erfahrung machst, was es bedeutet, zufrieden zu sein, weil du uns liebst, weil du uns gibst, was wir brauchen. Ich bitte dich, dass das nicht so fromme Floskeln irgendwie bleiben, sondern etwas Reales wird in unserem Leben. Und ich bete, dass du uns hilfst, den Menschen, denen es scheinbar so viel besser geht als uns und denen wir schlechte Gefühle gegenüber haben, dass du uns hilfst, unsere Einstellung zu verändern. Hilf uns, sie mit deinen Augen zu sehen. Ich glaube, du siehst sie anders, als wir sie sehen. Und gib uns den Mut, Dinge, von denen wir meinen, wir müssten sie unbedingt erreichen, innerlich loszulassen und davon nicht mehr Glück zu erwarten. Gib uns die Freiheit, die daraus entstehen kann. Ich bete, dass sich da etwas in unserem Leben tatsächlich konkret verändert. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.